Er schon gesagt, nein. Und spricht dann das Wort, auf das das ganze Johannesevangelium zuläuft, nämlich das, was die Römer zu ihrem Kaiser sagten, mein Herr und mein Gott. Und das hat er nicht gesehen, dass Jesus ein Gott ist. Wie soll man das sehen? Gott ist unsichtbar. Von dort her also jetzt diese Rede zu sagen, Glauben heißt zweifeln. Nochmal, ich sagte eben schon, ich glaube, dass das eher eine Sprachschlamperei ist. Ich bin auch schon oft angesprochen worden von Leuten, die sich beschwert haben, dass in den alten Beichtspiegeln der Glaubenszweifel unter den Sünden steht. Die sagen, nein, heute sagt man doch, das gehört zum reifen Glauben dazu. Wieso kann das eine Sünde sein? Und hier meine ich, müsste man nun sprachlich genau reden. Der selige Kardinal John Henry Newman hat zweimal geschrieben, einmal in einem seiner berühmten Bücher und einmal in einem Brief, schreibt er, 10.000 Schwierigkeiten sind nicht ein Zweifel, so wie 10.000 Maultiere nicht ein Pferd sind. Die Engländer haben es ja so mit den Pferden, nicht? Also er macht völlig deutlich, eine Anfechtung, eine Glaubensschwierigkeit ist noch längst kein Zweifel. Zweifel heißt, ich ziehe mein Vertrauen zurück. Ich mache es jedenfalls mal in Klammern. Oder wie man so sagt, ich storniere es erstmal. Aber das ist doch nicht die Art, wie wir umgehen. Wenn irgendjemand, der mir nahesteht, etwas getan hat, was ich nicht verstehe, soll ich dann hingehen und sagen, erstmal klammere ich jetzt mein Vertrauen ein, erkläre mir das erstmal und dann vertraue ich dir wieder? Das wäre Zweifel. Sondern ich gehe zu ihm hin und sage, erklär mir bitte, ich verstehe dich nicht. Wie soll ich das jetzt auffassen? Was hast du da genau gemeint? Und dann ist das nicht eine Auseinandersetzung mit dem Zweifel, sondern es ist ein Beseitigen und ein Kampf mit einer Schwierigkeit, mit einer Anfechtung, der man zu widerstehen hat. Das ist das, was dort hingehört. Dass es besser sei, zu zweifeln als zu glauben, das glaubt der Zweifler. Und dann soll er mal an seinem Glauben zweifeln. Denn da würde es hingehören. Zweifeln heißt, ich ziehe den Zweifel ins Vertrauen und storniere mein Vertrauen. Und man kann das auch ganz einfach so merken, als ich das erste Mal las in einer geistlichen Zeitschrift, habe ich den Chefredakteur angerufen und gesagt, sag doch mal bitte dem Autor, ich würde an seiner Intelligenz zweifeln, ob er das dann auch als Reife von mir betrachtet. Sehen Sie doch sofort, das kann doch nicht stimmen. Was es gibt, und davon spricht die Schrift, Kleinglaube. Und Kleinglaube heißt, dass wir tatsächlich zwischendurch zweifeln. Aber sollen wir denn aus dieser Not eine Tugend machen? Nein, dann sollten wir doch bekennen, dass wir tatsächlich mit unserem Glauben Schwierigkeiten haben. Das kann hingehören. Und jetzt zitiere ich einen der Moralisten, der französischen Moralisten, La Rochefoucauld, der so sehr desillusioniert über den Menschen gesprochen hat, aus seinen Erfahrungen bei Hofe. Und er schreibt, es ist beschämender, den Freunden zu misstrauen, als von ihnen getäuscht zu werden. Natürlich kann man nur von seinen Freunden getäuscht werden. Auch das ist ein alter französisches Sprichwort. On ne pas trahi que par les siens. Man kann nur von seinen Leuten verraten werden. So wie ich meinen Studenten immer gesagt habe, mit einem Kuss konnte weder Pilatus noch Herodes Jesus verraten. Dafür muss man Apostel sein. Aber was ist beschämender, den Freunden zu misstrauen oder von ihnen verraten zu werden? Das wäre ja an dieser Stelle zu fragen. Und wenn man Menschen gegenüber schon auf deren Ehre achtet, dann meine ich, sollte man doch auch die Ehre Gottes wahren und eben festhalten, ich weiß, wem ich geglaubt habe. Und da hat der Zweifel keinen Platz. Die Anfechtungen offenbaren unsere Kleingläubigkeit. Die zu verleugnen, wäre Unehrlichkeit. Wir sollen zugeben, dass wir im Glauben schwach sind. Dieser berühmte Ausruf des Vaters im 9. Kapitel im Markus-Evangelium: Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist die Formel, die wir sicher immer wieder sprechen müssen, leider. Aber es ist doch ein Unterschied, ob ich sage, hier fehlt mir der Glaube, hier habe ich Unglaube in meinem Glauben, oder ob ich sage, nein, der Zweifel beweist, wie reif ich bin. Das sind doch wirklich zwei verschiedene Dinge. Also das ist doch ein ganz anderes Eingeständnis, zu sagen, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das heißt, dann zweifle ich nicht an dem, dem ich glaube, sondern ich zweifle an meinem Glauben. Und das ist tatsächlich ein Punkt, den wir bedenken sollen. Wissen wir denn so genau, dass wir glauben? Wir sind aus unserer katholischen Tradition gewöhnt, der Sünde die Tugend entgegenzustellen. Tugend und Sünde. Die evangelische Theologie stellt der Sünde den Glauben gegenüber. Die sagt, jede Sünde ist ein Mangel an Glaube. Ich glaube nicht, dass Gott genug für mich sorgt. Drum muss ich selber sehen, wo ich bleibe. So ging das schon mit unseren verehrten Ureltern los, die dann nach den Früchten gegriffen haben, anstatt zu warten, bis sie sie bekommen hätten. Denn das war ja kein Verbot, sondern das war einfach, wartet, ihr bekommt's. Es gibt nämlich Dinge, die kann man sich nicht nehmen, die kann man nur annehmen, wenn man sie bekommt. Das geht schon los mit einem Kompliment. Dann gehört dazu so etwas wie Weihnachtsgeschenke. Wer vorher im Schlafzimmerschrank der Eltern nachgeguckt hat, ist die Überraschung Weihnachten los. Und daraus machen die Leute hinterher ein Verbot im Paradies und behaupten, Gott hätte uns für dumm halten wollen und deswegen nicht an den Baum gelassen. Dabei hätte die richtige Antwort geheißen, wir fragen ihn, warum dürfen wir nicht an den Baum? Und dann hätte er gesagt, weil es das heute Abend als Kompott gibt. Es gibt Dinge, die kann man nur geschenkt bekommen und sich nicht nehmen. Am deutlichsten das Leben. Wer sich das Leben nimmt, gibt sich den Tod. Ich kann mir das Leben nur annehmen, wenn ich es geschenkt kriege. Wenn ich selber danach greife, geht es nicht. Also das kann es eben auch nicht sein. Was ist denn Glaube? Glaube, meine ich, ist die zu erbittende Antwort der Liebe. Geglaubt wird jemandem etwas. Ich nehme eine Mitteilung an und damit nehme ich den an, der sie mir mitteilt, der sich mir mitteilt. Ich behaupte, dass vor allem anderen schon das Hören und das Annehmen eine Grundantwort darstellt. Jemand sagt mir was, er vertraut mir etwas an, nehme ich es entgegen oder will ich es nicht. Ich meine, dass also, dass, wenn ich sage, Glauben heißt jemandem etwas anvertrauen, ne, der Gläubiger, der den Kredit gibt, so ist das Erste, dass jemand uns etwas gibt, ist ein Vertrauen, wenn Gott uns etwas sagt und etwas zu uns sagt. Und wem schenken wir denn Vertrauen? Sie merken, ich höre immer so auf unsere Sprache. Wir schenken dem Vertrauen, der uns das Vertrauen einflößt. Was ist da zuerst? Der flößt uns Vertrauen ein, dem wir es schenken. Wir schenken es dem, der es uns einflößt. Das ist ein Kreis. Es ist der Lebenskreis. Einflößen kann uns nur jemand etwas, wenn wir es uns einflößen lassen. Und das ist kein Passiv. Sondern es geht darum, lassen wir uns ergreifen. Das kennen wir eigentlich nicht, weil wir im Deutschen fehlt uns hier eine Form. Wir haben eigentlich nur aktiv und passiv. Aktiv ich handle, passiv ich leide. Es gibt aber noch was dazwischen. Nehmen Sie zum Beispiel das Wort dulden. Sie können jemanden leiden machen, aber Sie können niemanden dulden machen. Es kommt darauf an, ob der Mensch, den Sie leiden machen, das duldet oder nicht.